Wir wollen uns an diesem Nachmittag mit dem Thema beschäftigen, biblische Ur- und Erdgeschichte. Die Bibel beginnt mit diesem bekannten Satz in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang Gott, nicht der Mensch, sondern Gott. Die Aufklärung. Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Die Reformatoren hatten seinerzeit erkannt, ich muss zunächst einmal erkennen, wer Gott ist, um zu erkennen, wer ich selbst bin. Und die Bibel sagt uns, im Anfang Gott. Nicht die Materie ist ewig, wie das schon die Griechen sagten, sondern Gott ist der Mittelpunkt, von dem alles ausgeht. Und dieser Satz, im Anfang Gott, gilt nicht nur für die Schöpfung, sondern für viele Themen, wenn wir uns auch mit der biblischen Lehre beschäftigen. Wenn wir uns etwa beschäftigen mit der Erlösung, dann kommen wir auch zu dem Urteil, im Anfang Gott. Gott hat etwas getan, nicht der Mensch. Er ist das Maß aller Dinge. Wir wollen uns auch mit der Heilsgeschichte etwas beschäftigen, denn da werden uns ja Grundlagen gelegt in 1. Mose, vor allen Dingen in den ersten 11 Kapiteln, die sogenannte biblische Urgeschichte, und wollen dann ausgehend von dieser biblischen Urgeschichte versuchen, auch einen Bogen zu spannen, zum Beispiel zur Erdgeschichte. Und wir werden dann ja auch anschließend an dem Vortrag Zeit haben, uns mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen. Die Bibel beginnt mit dieser Schöpfung, die in 6 Tagen geschaffen wurde. Luther hat zu seiner Zeit eine Auseinandersetzung darüber geführt, dass Theologen zur damaligen Zeit behaupteten, Gott, der ja nun Gott sei, habe diese Welt nicht in 6 Tagen geschaffen, sondern wenn er Gott sei, dann habe er diese Welt an einem Tag geschaffen. Wir wissen, dass das heute eher genau in eine ganz andere Richtung geht, dass viele von den sehr langen Zeiträumen sprechen, so wie das die Evolutionslehre lehrt. Und Luther hat seinerzeit schon gesagt, wenn die Schrift sagt, dass Gott die Welt in 6 Tagen, die Erde in 6 Tagen geschaffen hat, dann bleibe er dabei. Und er sehe es nicht ein, dass er da nun auf einen Tag gehen soll. Und so sehe ich das auch. Wir wollen hier wirklich dem Wort Gottes glauben. Das Wort Gottes ist das Fundament, auch wenn es um die Fragen dieser Urgeschichte geht. Und gerade auch unter den Evangelikalen, ich erinnere an das Buch etwa von Francis Schaffer, Die große Anpassung, das Evangelical Disaster, da redet er und spricht ja auch davon, dass die Bibelkritik, die Fragestellung des Wortes Gottes, eine der ganz großen Herausforderungen ist. Und deshalb möchte ich auch versuchen, hier an diesem Nachmittag von der Bibel her zu argumentieren. Dass Gott diese Welt geschaffen hat, ist für mich eine Tatsache. Ich spreche nicht davon, dass es hier verschiedene Modelle gibt. Das ist ja heute schick geworden, dass man auch sagt, wenn es um die Ursprungsfragen geht, da geht es um verschiedene Modelle, sondern hier geht es nicht um verschiedene Modelle, die man einmal diskutieren kann, sondern hier geht es um viel mehr. Hier geht es wirklich um Wahrheit und Lüge. Und hier können wir eigentlich nicht von dem biblischen Befund abgehen. Gott hat am Anfang dieser Welt geschaffen in einer vollkommenen Weise. Wir wollen uns das jetzt nicht im Einzelnen mit anschauen, den Schöpfungsbericht, wie Gott an den 6 Tagen geschaffen hat. Ich will nur kurz einige Gedanken zu dieser 6 Tage Schöpfung mit sagen. Ich glaube, dass Gott am Anfang alles in einer vollkommener Weise geschaffen hat. Hier habe ich jetzt eine Folie aufgelegt, wo wir den Ausschnitt sehen von der sogenannten Photosynthese. Das ist ja ein ganz grundlegender Prozess in der Natur, wo Pflanzen in der Lage sind, mittels des Chlorophylls Lichtenergie in chemische Energie umzuwandeln. Ein ganz grundlegender Vorgang. Und wenn man sich damit beschäftigt, manches haben wir verstanden, vieles haben wir nicht verstanden, dann müssen wir sagen, solche Kreisläufe, die wir in der Natur finden, wie zum Beispiel die Photosynthese, funktioniert nur fertig oder funktioniert überhaupt nicht. Sowas kann sich nicht entwickeln. Ja, sowas funktioniert nur fertig oder es funktioniert überhaupt nicht. Und wir als Menschen sind ja auch im Ebenbild Gottes geschaffen und wir arbeiten nach dem gleichen Prinzip, wie Gott in der Schöpfung geschaffen hat. Gott hatte einen Plan, Menge übersetzt, der Geist Gottes brütete über den Wassern und dann führt Gott diesen Plan aus. Und genau das sehen wir auch bei der Schöpfung. Ich habe keine Probleme damit, sind ja einige Schwaben unter uns, dass Mercedes-Benz in einer Woche ein Auto hinstellen kann. Und ich habe auch keine Probleme damit, dass Gott diese Welt in 6x24-Stunden-Tagen erschaffen hat. Die Evolution lehrt, dass ja durch Zufall, durch Energie, durch Materie, die man hat, und Zeit, so etwas wie die Photosynthese von selbst entstehen könnte. Das glaube ich nicht. Ich könnte auch bei einem Auto sagen, ein Auto funktioniert aufgrund von Materie und Naturgesetze. Nichts anderes sehe ich an so einem Auto. Und wenn ich jetzt in einer Werkstatt bei Mercedes-Benz die Materialien dort reinpacke und spiele Evolution, Materie habe ich, ich lasse dann da eine Bombe hochgehen, führe ich Energie zu, führe Zufall zu und ich tue das lang genug, dann wird irgendwann dort von selbst ein Auto mitstehen. Ja, wir lachen darüber, aber uns ist klar, dass das so nicht funktioniert. Ja, und heute sind wir ja von dem Denken her ganz stark geprägt, letztlich griechisches Denken, dass eben sich das von selbst entwickelt hat. Und da können wir wirklich auch als Menschen, die dem Wort Gottes vertrauen und die auch mit offenen Augen durch die Welt gehen, bei diesem biblischen Bericht mitbleiben. Gott hat etwas geplant und er hat es zielgerichtet ausgeführt und letztlich ist hier bei der Evolutionslehre der Gedanke dahinter, dass man Gott in Frage stellt, dass man nicht Gott das zutraut, dass er das eben in 6 Tagen erschaffen kann. Wir haben dann sehen, dass Gott die Arten geschaffen hat, ein jedes in seiner Art, und dass das, was Gott gemacht hat, alles vollkommen war. Und auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir, dass dann auch die Sünde in diese Welt hineingekommen ist. Die Sünde ist in diese Welt hineingekommen. Auch das erfahren wir auf den ersten Seiten der Bibel. Und wir wissen natürlich nicht, wie haben die Stoffkreisläufe jetzt im Paradies ausgesehen. Aber wir wissen, so sagt es der Römerbrief etwa in Kapitel 8, dass die Sünde die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hat und dass sie wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Bitte? Kommen wir nachher noch die Frage, 1. Mose 1 und 2, ist da eine Lücke drin? Das steht vielleicht da dahinter. Nicht vor Adam und Eva, sondern zu dem Ort, wo es entsprechend beschrieben wird. Die Sünde, die alles der Vergänglichkeit entsprechend unterworfen hat. Ich will vielleicht trotzdem auf den Punkt mit eingehen, kann man hier machen, weil das ja auch nachher vielleicht eine Frage ist. Ja, liegt zwischen 1. Mose 1 und Vers 2, liegen da lange Zeiträume. Dort liegen keine lange Zeiträume. Diese Welt ist nicht das, was uns beschrieben wird, eine Wiederherstellung einer ehemals gefallenen Schöpfung. Ja? Sondern der Sündenfall hat erst die Vergänglichkeit in die Natur hineingebracht. Ich nenne einen ganz einfachen Punkt. wenn das so stimmen würde, wie das häufig vertreten wird, dass dort eine Lücke mit ist, dann wird ja oft behauptet, dass da zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 2, dass dort die Fossilien, die Versteinerungen hineingehören. So ein Fossil, hier oben haben wir sowas, ein Fisch, der gerade einen anderen schluckt, der hat offensichtlich, so würde jetzt ein Professor sagen, ja, meine Studenten, Sie sehen, der Fisch hat vor seinem Tod gelebt, ja, und damit wird über das Problem hinweg gezeigt, dass sowas überhaupt so rasch in so einem Zustand, dass ein Fisch den anderen verschluckt, ja, versteinert werden kann. Das redet ganz klar von dem Tod. Und wenn ich jetzt sage, dass schon vor dem Sündenfall der Tod in der Schöpfung war, dann ist das letztlich ein Angriff auf das Kreuz Jesu, ein ganz zentraler Angriff auf das Kreuz Jesu. Denn Jesus kam auf diese Welt, weil die Sünde in dieser Welt war und durch die Sünde der Tod, um das zu überwinden. Und wenn ich nun sage, dass dort lange Zeiträume mit sind, gewesen seien, dann säge ich letztlich auch am Kreuz Jesu und bespiele die Bedeutung der Sünde des Menschen, Adams und Eva, herunter und letztlich auch des Kreuzes Tod Jesu. Diese Lehre ist hier sehr weit verbreitet. Ich habe auch da Unterlagen dazu. Vielleicht kommen wir nachher in der Fragenkreis dazu. Auch zum Beispiel in den Brüdergemeinden, die ich sehr schätze an sich. Ich habe hier die Handreichung dabei von 1912 oder 21. Da werden diese Dinge vertreten, leider schon vertreten. Und das wäre eine längere Geschichte. Und ich halte das für etwas sehr, ja, für eine unbiblische Lehre. Ja, und die uns auch davor hindert, wirklich in diesen Dingen weiterzukommen, weil man dann einfach sagt, naja, wir haben ja da mit den Jahrmillionen kein Problem, wir haben ja da eine Lücke zwischen 1. Mose 1 und Vers 2. Ja, vielleicht so viel zu dieser Frage. Ich habe das auch hier in dem Heftchen, Überblick, kurzer Überblick über die biblische Urgeschichte angesprochen, als eine von vier biblischen unbiblischen Lehren. Die andere Lehre wäre ja die, dass Menschen auch behaupten, Gott hätte durch Evolution geschaffen. Ja, aber das können wir auch ablehnen und müssen wir mit ablehnen, denn wir kennen den Herrn Jesus aus seinem Wort her und er entspricht nicht dem Wesen des Herrn Jesus, dass er durch Evolution und lange Zeiträume geschaffen hat. Auch das ist ein Versuch im Grunde genommen, zwei Dinge miteinander zu harmonisieren, die nicht zusammenpassen. Der Evolutionsgedanke ist auch ein zutiefst okkulter Gedanke für mich. Denn dahinter steht ja die Vorstellung, wie es einmal jemand sagte, von der Amöbe bis zu Goethe, Evolution. Und es geht ja eigentlich weiter. Und ihr werdet sein wie Gott. Ja, diese Entwicklung wird ja gedacht. Und deshalb finden wir auch den Evolutionsgedanken in vielen okkulten Systemen, in der Esoterik, in der Mystik, in dem östlichen Denken. Und deshalb vermeide ich es auch, hier von Modellen zu sprechen. Ich weiß, dass man das tun kann, aus apologetischen Gründen. Aber ich denke, dass dieser kein neutraler Gedanke ist, Evolution, sondern dass er wirklich zutiefst ungöttlich ist. Dass es letztlich ein dämonischer Gedanke ist. Ja, Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen und die Sünde hat alles der Vergänglichkeit entsprechend unterworfen. Und wir sehen, wie der Mensch dann auch das Paradies verlassen musste und wie er dann gelebt hat in der Zeit vor der Sintflut. Ja. Durch den Sündenfall haben sich verschiedene Veränderungen ergeben. Zum Beispiel hat sich die Ernährung geändert. Die Ernährung im Paradies war rein vegetarisch. Sie musste vegetarisch sein, denn es gab ja in dem Sinne noch nicht den Tod. Ja? Und ich sage immer, auch wenn jemand Vegetarier mit ist, letztlich wollen die Vegetarier auch das Paradies wieder gewinnen, das wir aber verloren mit haben. Und wir wissen, dass dann nach der Sintflut auch dem Menschen der Verzehr von Fleisch zugesagt wird, was vor der Sintflut in dieser Art und Weise noch nicht mit war. Wir haben dann auch nach dem Sündenfall noch sehr hohe Alter, die erreicht werden. Und diese hohen Alter gehen dann erst nach der Sintflut entsprechend zurück. Und ich möchte uns hier jetzt eine Folie auflegen, indem wir einen Überblick haben über die Zeitverhältnisse im Alten Testament, 1. Mose 1, Vers 11. Auch das ist ja eine wichtige Frage. Hier unten aufgeführt ist jetzt auf diesem Zeitstrahl einmal von Christus an zurückdatiert und einmal sind hier Zeitangaben von der Schöpfung an geschaffen. Ja, Jahre von der Schöpfung an. Und ich meine, dass wir hier, wenn wir von der Bibel ausgehen, ganz klar sagen müssen, dass die Erde 6000 Jahre alt ist. Ich sage hier etwas, ich weiß jetzt nicht, wie die Einzelnen denken. Das mag für den einen oder anderen ketzerisch sein. Für mich sind 7 oder 8 oder 10.000 Jahre Erdgeschichte eine bibelkritische Haltung. Ja, ich glaube, dass wir hier eine ganz klare Grundlage mit haben. Das wäre jetzt, könnte man sich zu unterhalten, wie sind diese Zeiträume einzuräumen. Desto kürzer, desto besser. Wir orientieren uns da nicht etwa an der Septuaginta, sondern an dem masoretischen Text. Ja, und da haben wir nicht mehr wie eben 6000 Jahre Erdgeschichte. Ich habe hier einmal einen Atlas mitgebracht, Zeithafen der Weltgeschichte. Das kann man kaufen. Der eine oder andere wird das vielleicht kennen, ein viktorianischer Wandtafel. Und es ist ganz interessant, da wird also auch zurückgegangen, also es ist aus dem vorletzten Jahrhundert, muss man jetzt schon sagen, bis auf die Anfänge. Und es ist tatsächlich so, dass das auch bis in die Wissenschaft hinein und Allgemeingut war, dass eben die Erde circa 4000 vor Christus geschaffen worden ist. Und leider wird das auch heute in den Gemeinden und auch den Jugendlichen gegenüber nicht immer klar vertreten. Und ich halte das für sehr wichtig, dass man hier, auch wenn es um diese Zeitangaben geht, wirklich an den biblischen Angaben festhält. Wir haben das mal bei uns in der Jungscharstunde gemacht. Ich darf das einmal hier auflegen. In 1. Mose 5, da kann man dann zum Beispiel ausrechnen, wie lange die Zeit war von der Erschaffung an bis zur Sintflut. Gott ist ein Gott, der in der Geschichte handelt. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Worauf ruht mein Glaube? Mein Glaube ruht darauf, dass Jesus Christus wirklich Fleisch wurde, dass er in diese Welt kam und dass es einen Tag gibt, an dem er am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Unser Glaube beruht auf diesen geschichtlichen Tatsachen, dass Jesus Christus dann auch wahrhaftig auferstanden ist. Und wenn wir hier in der Bibel finden, wenn es etwa um die Sintflut geht, den Satz, als die Sintflut dann ausbricht, in 1. Mose 7, Vers 11, da wird uns auch etwas Geschichtliches gesagt und ich denke, dem Heiligen Geist hat das gefallen und er hat das bewusst getan, denn da wird genau die Sintflut datiert. Im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an eben diesem Tag und nicht am 15. und nicht am 18. brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Gott ist jemand, der in der Geschichte gehandelt hat. Und wenn wir das dann zusammenzählen, Noah wurde 1056 Jahre nach Adam geboren. Und wenn wir dann 1. Mose 7, Vers 11 dazu addieren, 600. Lebensjahr Noahs am 2. Monat am 17. Tag, dann haben wir eine Zeitspanne von insgesamt 1656 Jahre von der Schöpfung bis zur Sintflut. Wobei mir es jetzt hier nicht auf Monat mit ankommt, denn wir haben ja immer wieder den Hinweis, im so und so vielten Lebensjahr wurde dann der entsprechende Nachfahre geboren. Da wissen wir natürlich nicht, war das im Sommer, war das im Frühjahr. Aber wir haben hier ganz klar einen Zeitrahmen angegeben. Und der liegt auch hier in dieser Abbildung zugrunde. wo wir sehen, wo hatte ich jetzt den Stift? Ich bin irgendwo hingelegt. Gut, dann zeige ich es hier direkt an. Ja, wir haben also hier auf der einen Seite diese Zeittafel und oben dann aufgeführt. Und oben dann aufgeführt, darf ich mal einen Gulli haben? Oder aber einer, der übrig ist. Ja, okay. Ja, und hier oben sind jetzt die verschiedenen Personen aufgeführt. Adam, der insgesamt 930 Jahre alt wurde. Und dann eben entsprechend nach dem, was wir in 1. Mose Kapitel 5 mitfinden, die anderen Zeitangaben. Und dann sehen wir, dass hier eben Noah derjenige ist, der sowohl vor als auch nach der Sintflut gelebt mit hat. Noah hat also dann noch 350 Jahre nach der Sintflut gelebt. Ich habe hier mal so ein Liedheft in die Hand bekommen, wo so alte Gassenhauer mit drin waren, Schunkellieder, und da stand dann in einem dieser Lieder, das waren dann auch schon ältere Lieder drin, ging es um den Wein, dass der Noah ja auch Wein getrunken hätte und da noch 350 Jahre nach der Sintflut gelebt hat. Und ich musste so denken, das haben die dann in den Gaststätten noch vor 200 Jahren gewusst. Und heute wissen es die Gläubigen nicht mehr. Und getan sich das nicht mehr zu sehen. Ja? Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir das dann mit Abraham, der uns ja allen als Glaubensvater bekannt ist, einmal gegenüberstellen, wenn Abraham ein bisschen früher geboren worden wäre, dann hätte er als Junge noch auf der Beerdigung vom Noah sein können. So eng ist das entsprechend zusammen. Und wir sehen hier, dass die Alter nach der Sintflut dann auch entsprechend zurückgegangen sind. Und ich will Ihnen dort einen biblischen Beweis mitnehmen, dass das tatsächlich so ist. Ich habe also keine Probleme mit diesem hohen Alter, die vor der Flut erreicht worden sind. Es gibt ja eine interessante Begegnung am Ende vom 1. Mose, wo sich ein Mann Gottes einem Mann dieser Welt begegnet, der Jakob, vor dem Pharao, 1. Mose 47, wo Jakob den Pharao segnete. Und da heißt es ja, dass auch der Pharao den Jakob fragte, wie alt er denn sei. 1. Mose 47, Vers 9. Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Das können wir uns gerade noch so vorstellen, dass einer 130 Jahre alt wird. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre, und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Der hat was gemerkt, 130 Jahre. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, und hat gemerkt, so viel wie der Opa und der Urgroßopa seine Vorfahren geschafft haben, 230, 239, das habe ich nicht mehr drauf. Ja? Und er sagt das hier, und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Das war wirklich in dieser nachsintflutlichen Zeit zu bemerken, dass die Alter dann zurückgingen. Und wenn das Wort Gottes uns das so berichtet, dann nehme ich das auch so, wie es uns dort geschrieben steht. Und das soll nur eine Stelle sein, woran wir das auch erkennen, dass das hier übereinstimmt. Ja, da war.
Und zwar, bevor Adam geschaffen wurde, da war die Erde leer und blieb. Das heißt, die Erde muss ja lange Zeit vor Adam da entstanden. Vielleicht ist dann gemacht und gebaut ein bisschen die böse Engel und die gute Engel.
Ja, aber das hatte ich vorhin versucht zu erklären.
Aber Sie sind da ein bisschen zu schnell.
Ja, also okay. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Lücke. Das wäre also, die Vorstellung ist jetzt im Englischen, so als wäre das Paradies auf den Resten einer vormals untergegangenen Welt. Das halte ich für eine falsche Lehre. Ja? Ich habe das versucht vorhin zu sagen. Es ist ein Angriff letztlich auf das Kreuz Jesu. Diese Versteinerungen sprechen von dem Tod, und in dieser Schöpfung war der Tod noch nicht vorhanden. Okay, wir wollen es jetzt. Ja, aber ich habe da enorme Probleme damit. Es ist ein Eingriff auf das Kreuz. Und es ist so, wir wollen vielleicht nachher nochmal, weil wir jetzt hier aufnehmen, es ist auch so, dass diese Fossilien mit der Sintflut zu tun haben. Da gehört das hin. Sintflut und nachsintflutlich. Und das hat überhaupt nichts hiermit zu tun.
So.
Ja, okay. Die vorige Welt wurde hinabgestürzt in die Tiefe. Wir wollen jetzt, ich will jetzt nicht davor greifen, aber es ist natürlich Fragen, die die Leute beschäftigt. Die vorige Welt wurde hinabgestürzt in die Tiefe. Wir finden zum Beispiel im Erdöl reduzierte Verbindungen, also energiereiche Verbindungen, Chlorophyll, Blutfarbstoff. Da könnte man sagen, das Eingemachte der vorigen Welt. Ja, aber man kann das nicht mehr eindeutig zuordnen. Gott hat es hinab in die Tiefe gestürzt. Er sagt, er wollte den Menschen wegwischen. Er hat es hinuntergestürzt. Und wenn wir direkt in der Zeit nach der Sintflut sind, wo auch noch Versteinerungen ablaufen, da ist es sehr wahrscheinlich, dass wir einen von den Achten versteinert finden. Denn das waren erstmal 8 Personen in der Arche. Und die hatten nämlich anderes zu tun. Die hatten sich nämlich wieder auszubreiten. Ja, das kann man erklären. Das ist eigentlich das, dass das so sein muss, dass wir keine Versteinerten mitfinden. Denn diese 8 Leute, als sie die Arche nachher verlassen haben, haben sie eine völlig verwüstete Erde vorgefunden. Die hatten überhaupt keine Zeit zu versteinern. Ja? Aber es gab anderen, die dann versteinert worden sind. Ja? Aber das wäre jetzt ein Thema, ich versuche einfach mal hier von der Bibel aufzubauen, weil ich das sehr wichtig halte, dass man das verstanden hat, auch wenn jemand studiert oder sich damit beschäftigt. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir wirklich den biblischen Bericht festhalten. Ja, weil der Smith, wer seine Biografie liest, wird das auch feststellen, dass er sich dazu einmal äußert und sagt, dass das wichtig ist, dass wir an dem Wort Gottes bleiben, ja, und von da aus gehen. Und da hat eben eine Sintflut entsprechend stattgefunden. Und diese Sintflut teilt die vorige Welt von der Jetztwelt. Ich will jetzt von der Zeit her noch so viel zu dieser Übersicht hier sagen. Der biblische Bericht ist der Bericht dafür oder die Grundlage für viele Bereiche, wenn es um diese Ursprungsfragen geht. Wir sehen zum Beispiel nach der Sintflut, die dann hier circa 2300 und etwas vor Christus mit war, wissen wir, dass danach der Turmbau zu Babel stattgefunden hat. Wir könnten jetzt hier 2 Stunden zusammen sein, das wäre, denke ich, sehr lohnend, etwa zu diesem Thema zu sprechen. Alle Religion beginnt in Babylon und alle Religion endet in Babylon. Wie sich die Heilsgeschichte durchzieht, so geschieht sich auch die Geschichte Babylons von den ersten Seiten der Bibel bis zum Ende hindurch. Turmbau zu Babel und anschließend Nimrod, der erste Gewaltherrscher, der dann Babylon wieder aufbaut. Und wo er mit Ersatzmaterialien arbeitet, anstelle von, und das ist das Prinzip Babylons, mit Ersatzmaterialien. Der Antichrist ist nicht der gegen Christus ist, sondern der sich anstelle von Christus sind. Das ist also wirklich lohnend, dass wir uns das klar machen in allen Bereichen, auch wenn es also hier etwa um Religionsgeschichte geht, wie das heute genannt wird, ja, oder Kulturgeschichte. Wir haben in der Bibel die Grundlagen dafür. Wir haben nach der Sintflut eine Wiederausbreitung der jetzigen Menschheit. Wir haben 3 Menschenkreise, wenn ich einmal so das sagen darf. Sem, Ham, Jafet. Und wir kommen hier in der Regel, was ich sehe, kommen wir hier von Jafet mit her, die wir heute hier zusammen sind. Wir haben dann diese Völkertafel, die 70 Personen, die dort genannt werden. Und wir tun gut daran, wenn wir das wirklich ernst nehmen. Hier sind jetzt noch andere Begriffe, zum Beispiel Steinzeit. Wo gehört das hin, Steinzeit? Wo gehört das hin, Bronzezeit, Eisenzeit? Ja, ich habe das auch in diesem Heftchen beschrieben. Wie wenn wir heute, die wir mit Handy umgehen würden, 8 Leute von uns auf 0 zurückgesetzt werden. Dann hätten wir Steinzeit, oder? Wenn wir 8 Leute von uns in der Arche drin sind, Wir haben zwar Fertigkeiten, wir können mit Computer umgehen, können Handy, können wir auch mit in die Arche mit reinnehmen, aber wir haben keinen Strom mehr nach da, ja, nachdem die Sintflut über diese Welt gegangen ist. Und es gibt eben Völker, die heute noch im Grunde genommen in der Steinzeit leben. Ja? Und man soll nicht sagen, dass das alles primitiv ist. Ich habe das an einem Beispiel beschrieben. Wenn wir jetzt an den Amazonas gehen würden, Handy bedienen können, hätten wir unter Umständen Schwierigkeit, so unseren Lebensunterhalt tagtäglich zu versorgen. Ja? Oder ich las das einmal in einer Zeitung bei den Forstleuten. Es gibt ein Volk irgendwo in Brasilien, die ihre Kinder hoch oben in den Baumwipfeln da praktisch nächtigen und schlafen und ihre Kinder da aufziehen. Also mir wird schon nach 20 oder 10 Meter Höhe wird es mir schon schwindelig. Wir dürfen also nicht unbedingt denken, auch von der Sprache her, dass Steinzeit und so weiter unbedingt jetzt heißt primitiv. Ja, dass das primitive Menschen mit waren. Und vielleicht würde man manchen, der heute in der Steinzeit lebt, wenn man den fragen würde, wie er es denn sieht, in Bezug auf die Frau des Nächsten, würde der sagen, ja, hören Sie mal zu, ja, wir sind ja hier kein ungebildetes Volk und also das sehen wir einfach, dass diese Menschen in der Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit natürlich Menschen wie wir auch waren. Auch die ersten Hochkulturen sind dann plötzlich nach der Sintflut um ca. 2000 vor Christus sind die plötzlich da. Wenn man 1. Mose 14 etwa liest, da wird Regionalpolitik beschrieben. Abraham, wie er auch dort Kriege führt mit anderen Völkern, das waren wirklich Heere, wenn er da mit 300 und so viele Leute ausgezogen ist. Ja? Und das ist natürlich auch hier 400, 500 Jahre nach der Sintflut nicht anders zu erwarten, denn dort hatten wir noch relativ wenig Menschen. Und natürlich ist auch die Frage, und damit wollen wir uns jetzt etwas mehr beschäftigen, wie wir dort die Erdgeschichte einordnen können. All das, was wir also auch dann in der Fossilüberlieferung mitfinden. Also wo sind die Fossilien einzuordnen? Wir kommen hier zu der nächsten Folie. Hier sind jetzt zwei verschiedene Balken angebracht. Wir gehen jetzt vom Becken zum Unbekannten. Hier oben, das kennen wir jetzt schon. 6 Tage Schöpfung. Wir haben dann circa 1600 Jahre, wir wissen jetzt schon mehr, 1656 Jahre bis zur Sintflut. Die Sintflut selbst hat 150 Tage plus 220 Tage gedauert. Und dann haben wir hier eine Jahresangabe, 101 Jahre. Diese Jahresangabe bezieht sich auf einen Mann namens Peleg, der, wenn wir das nachrechnen, in 1. Mose 1, Vers 11, in den ersten 11 Kapitel, im 101. Jahr nach der Sintflut geboren wurde. Wir finden das in 1. Mose 10, Vers 25, da wird der Name angesprochen, unter den Nachfahren Sems. Und dem Eber wurden 2 Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt oder verteilt. Das steht zwar in manchen Übersetzungen, selbst in der Elberfelder, ja, das würde sich auf die Zerteilung der Bevölkerung beziehen, aber das geht hier ganz klar. Eretz, also Land wurde verteilt. Und erst später in Vers 32 geht es darum, dass die Nationen auf der Erde verzweigt worden sind. Wir kommen noch dazu, weshalb dieser Peleg hier von Bedeutung ist. Und dann sind hier einfach noch einmal 1400 Jahre angegeben, wo wir dann ja, so bis in 1000 vor Christus mit sind. Das sind die biblischen Zeitangaben. Und ich glaube, dass diese Angaben wahr sind, weil sie dem Wort Gottes entsprechen. Und jetzt haben wir unten etwas, wo jetzt der ein oder andere nicht gleich etwas damit anfangen kann. Das wären hier Begriffe, die mit der Erdgeschichte zu tun haben. Da ist zunächst auch mal zu klären, ja, wenn es hier etwa darum geht, um das Erdaltertum, Paläozoikum in der Erdgeschichte, ja, gibt es so überhaupt was? Kann ich denn das überhaupt übernehmen? Oder sind das nicht evolutionistisch geprägte Begriffe? Da müssen wir ganz klar sagen, es gibt eine Regelhaftigkeit, mit der Gesteine verteilt sind. Ja? Und auch, wo ein relatives Alter ausgesprochen wird. Und das können wir akzeptieren. Und das ist auch nicht unbedingt eine Sache, die jetzt von Evolutionisten erfunden worden ist, sondern das, was wir wirklich in der Natur beobachten. Es hat ja mal Zeiten gegeben im Muschelländler, wo die Theologen noch 4 Semester Geologie studiert haben. Ja, zum Beispiel die Pfarrer mussten das also machen, gab es eine Zeit lang 4 Semester Geologie. Und da gibt es zum Beispiel ganz hervorragende Kenner der Lokalgeologie, die auch Abhandlungen darüber geschrieben haben. Und wo man also nicht sagen kann, das sind jetzt unbedingt Dinge dieser Einteilung hier, die jetzt wir als Christen ablehnen müssten. Die Begriffe Paläozoikum wäre das Erdaltertum, hier haben wir das Mesozoikum, Erdmittelalter, hier das Neozoikum, Erdneuzeit, was dann nochmal teilt wird, Tertiär, Quartär. Wir haben dann eine Unterteilung dieser verschiedenen Abschnitte, Devon, Gabon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär, Quartär, kann man auswendig lernen. Da teilen, das ist zum Beispiel für mich beruflich wichtig, wenn ich hier jetzt in der Trias bin, das unterteilt man unterer, mittlerer, oberer Buntsandstein. Im oberen Buntsandstein sind die Böden schwerer zu bearbeiten, sind tonreicher. Wenn man in Gemarkungen kommt, wo mittlerer und unterer Buntsandstein ist, die Alten waren auch nicht dumm, steht meistens auf dem mittleren Buntsandstein steht der Wald. Der untere Buntsandstein wurde ackerbaulich genutzt. Ja, das sind also Beziehungen mit da, Dinge, die wir wirklich finden. Jetzt ist nur die Frage, wie ist das in Übereinstimmung zu binden, diese Ablagerungen, mit dem biblischen Bericht? Ja? Ja, ich habe sie. Ja? Wie ist das in Übereinstimmung zu bringen? Wo gehören diese Versteinerungen dann entsprechend mit hin? Und da ist es möglich, dass wir das in Verbindung bringen. Hier zunächst mal, bevor wir zu der Folie zurückkommen, eine Folie, die uns verdeutlichen soll, wie es denn zu der Sintflut gekommen ist. Denn es heißt bei der Sintflut, ich habe das Ihnen schon vorgelesen, 1. Mose 7, Vers 11, im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an eben diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Das Wasser der Sintflut war nicht zuerst Wasser, was von oben kam, sondern es war Wasser, das von unten kam. Die Brunnen der großen Tiefe, und das soll das hier einmal, das hat Joachim Scheven gezeichnet, soll das einfach mal auf einem sinnbildlichen darstellen. Es müssen also riesige Wassermengen unterirdisch vorhanden gewesen sein, die mit dem vorsintflutlichen Wasserkreislauf zusammenhängen, der nicht dem heutigen entsprach. Ich gebe auch einen biblischen Beweis dafür. Kannte Noah den Regenbogen aus der Zeit vor der Sintflut? Ich würde sagen, nein. Der war erst nachsintflutlich, den sehen wir ja heute noch. Da haben wir Gelegenheit, die Väter und Mütter und die Omas und Opas, die Kinder zum Beispiel zu belehren. Mache ich mit meinen Kindern, wenn man Regenbogen sieht. Da kann man Anschauungsunterricht machen. Dieser Regenbogen ist mit dem heutigen Wasserkreislauf verbunden. Der Wasserkreislauf vor der Sintflut war ein anderer, wie der heutige Wasserkreislauf. Ja, ja, von unten her mehr eine Bewässerung. Und hier ist bei der Sintflut, im Ausbruch der Sintflut, ist der vorsintflutliche Wasserkreislauf zusammengebrochen. Hier sind die Brunnen der großen Tiefe aufgebrochen durch ein Eingreifen Gottes. Und wir können das hier sehen, das Wasser, das dann nach oben kommt, auf der anderen Seite Erdmassen nachrutschen, das ganze System auch unter Druck stellen. Und wir müssen uns das vorstellen, dass hier dort innerhalb von, ja, ich hätte fast gesagt Minuten, längsten Stunden, diese ganze Erde unter Wasser stand. Ja, die Menschen sind aufgestanden, haben ja ihre Pläne gehabt und dann wurde alles hinweggenommen. Ich will dort nur einen Punkt mit ansprechen. 1. Petrus 3, da spricht der Herr Jesus von den zukünftigen Gerichten, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und da sagt er, die Spötter, die behaupten, es bleibt alles so von Anfang an, Uniformatismus, alles uniform. Und da sagt er, es geht um die Wiederkunft des Herrn Jesus. Da sagt er, es war nicht alles uniform. Sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, gibt uns auch einen Schlüssel, um die zukünftigen Ereignisse zu verstehen. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, werden nämlich Dinge geschehen, ähnlich wie sie bei der Sintflut geschehen sind. Zum Beispiel nachsintflutlich, in Verbindung mit der Sintflut, Psalm 104, hoben sich die Berge empor und die Täler senkten sich an ihren Ort. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, wenn er dann auch diese Welt richten wird, wird jeder Berg erniedrigt und jeder Tal erhöht werden. Das wird ja heute nur noch symbolisch gesehen. Das halte ich für völlig verkehrt. Ja? Wir haben hier ein Wassergericht, was über diese Erde ging. Und die Gerichte der Trübsalzeit können wir zusammenfassen unter dem Stichwort Erdbeben und Steingerichte. Wäre wieder ein Thema für sich, das einmal zu betrachten. Wir wissen, dass Gott auch ein Feuergericht über diese Welt bringen wird am Ende, wenn er neue Erde, einen neuen Himmel schaffen wird. Aber Gott wird diese Kräfte der Natur auch zukünftig noch einmal benutzen. Das ist auch bei der Schöpfung so. Der Mensch benennt zwar die Tiere, wir geben auch unseren Kindern den Namen, das heißt, wir haben Macht über sie. Der Mensch hat Macht über die Tiere, aber Gott benennt die Erde Erde und das Meer Meer. Und diese Dinge, die Naturgewalten, die hat er in der Hand und er hat es auch bewusst eingesetzt bei der Sintflut und wird das auch tun, wenn er wiederkommen wird. Und da sehen wir auch, dass da Querverbindungen sind. Hier werden wichtige Grundlagen genannt, sogar um die Prophetie zu verstehen. Ja? 1. Petrus 3, oder ist das 2. Petrus 3, ja? Entschuldigung, hat aufgepasst. Ja? So, also hier sind jetzt wirklich die Brunnen der großen Tiefe brachen auf. Und wenn wir jetzt in das Paläozoikum hineingehen, in das Erdaltertum, dann haben wir solche Ablagerungen, wie zum Beispiel die Trilobiten. Ich habe auch hier das Steinerfeldchen mitgebracht, die uns sehr fremdartig mit anmuten. Wir haben hier in dem Erdaltertum haben wir Auswürfe aus den Brunnen der großen Tiefe, Lebensräume, die wir heute gar nicht mehr kennen. Zum Beispiel die Trilobiten. Ja, ich kann jetzt von der Zeit her da nicht auf jede Einzelheit mit eingehen. Und wir können das zuordnen, dass die Ablagerung des Paläozoikums ja, wirklich Ablagerungen sind. Das soll dann hier bei 365 Millionen Jahren bis in die Milliarden mit reingehen. Da würde ich, oder können wir sagen von der Bibel her, das Erdaltertum, das gehört in das Sintflutjahr hinein. Das ist natürlich ja, Feuer und Wasser, wenn man diese langen Zeiträume hier gegenüberstellt und nun sagt, das ist eben Sintflutjahr gewesen. Denn vorher war die Erde stabil. Ja, die Erde war vollkommen. Gott hat eine vollkommene Schöpfung geschaffen. Da gab es keine geologische Arbeit in dem Sinne. Ja, dass es Abtragung gab und Sedimentation. Ja, Gott hat auch nicht die Vulkane vorher geschaffen, sondern die sind dann erst hier sintflutlich und nachsintflutlich entstanden. Und so sind die ersten Fossilien, die wir finden, diese seltsam anmutenden Trilobiten zum Beispiel und andere Organismen, eben auch Dinge, die mit dem Auswurf der Brunnen der großen Tiefe zusammenhängen. Und da gehören ein Teil der Fossilien hinein und dann aber auch in die Zeit nach der Sintflut. Das Sintflutjahr geht im Grunde genommen erdgeschichtlich zu Ende mit der Ablagerung der Steinkohle. Ich kann das jetzt nur anreißen. Hier haben wir solche Abdrücke, wie diese Vegetation auch aussieht. Das waren schwimmende Wälder, die wir heute auch so nicht mehr kennen. Auch ein untergegangener Lebensraum. Und dann passiert Folgendes, dass wir nach der Sintflut dann natürlich auch überall noch Restpfützen auf dieser Erde stehen hatten. Diese Erde war völlig verwüstet und diese Erde musste wieder besiedelt werden vom Menschen, musste aber auch wieder besiedelt werden von den Tieren, von den Organismen, von den Pflanzen wieder besiedelt werden. Und diese Wiederbesiedlung, die fand in diesem ersten nachsintflutlichen Jahrhundert mit statt. Hier im Perm, ja, das Joachim Scheven hat das mal berichtet, hat ihn auch jemand gefragt, im Perm, ja, wieso haben wir denn da vor 360 Millionen Jahren, da gab es doch noch gar keine Menschen. Ja, das wäre eben die Frage, da gab es Menschen, im Perm gab es 8 Menschen, nämlich die, die in der Arche waren, und da sagte ich vorhin schon, die hatten etwas anderes zu tun, als versteinert zu werden, sondern sie waren ja die Grundlage, dass die Erde sich dann auch mit Menschen wieder besiedeln konnte. Jetzt kommen wir auf einen wichtigen Punkt, der sehr wichtig ist zum Verständnis der Erdgeschichte. Hier oben drüber steht ein Begriff Sukzession. Was ist eine Sukzession? Sukzession ist ein Begriff aus der Ökologie und bezeichnet die Aufeinanderfolge von Lebensgemeinschaften. Also ein Beispiel. Vor einigen Jahren war ja der Sturm Wiebke und hat Wälder umgeworfen. Was passiert, wenn ich so einen umgeworfenen Wald sich selbst überlasse? Der wird wieder besiedelt. Und zwar nach Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie aus der Natur kennen. Nach Gesetzmäßigkeiten, die Gott in die Arten hineingelegt hat. Zum Beispiel wird so eine völlig verwüstete Fläche zunächst vom Weideröschen besiedelt. Da sieht man dann, wenn so ein Kahlschlag mit war, da kommt im Jahr darauf Weideröschen, das kommt massenhaft, überall Weideröschen. Nach einer gewissen Zeit, das ist eine Art Pionierpflanze, nach einer gewissen Zeit kommen auch Pflanzen wie die Birke, die durch die Luft verbreitet mit werden. Und erst nach einem bestimmten Zeitraum, der dann auch über Jahrzehnte gehen kann, bildet sich Radium. Das heißt, wir haben Pionierpflanzen, wir haben dann Zwischenstadien und irgendwann in Abhängigkeit von den Standortbedingungen stellt sich zum Beispiel auch wieder ein Buchenmischwald mit ein. In gestörten Lebensräumen haben wir 2 Kennzeichen. Das eine wäre Massenvermehrung. Das Weideröschen, das kommt massenhaft. Aber es ist relativ kurzlebig und wird dann zum Beispiel von anderen Organismen abgelöst. Dann hat man überall zum Beispiel die Birke oder andere Pflanzen, die sich ausbreiten. Und genau diese Merkmale, Massenvermehrung und Kurzlebigkeit, ist das Kennzeichen von einem guten Leitfossil in der Erdgeschichte. Das heißt, die ganzen Fossilien, die angeblich eine Höherentwicklung darstellen sollen, sind ab diesem Zeitpunkt nachsintflutlich nichts anderes, als dass die einzelnen Stadien der Wiederbesiedlung der Erde im Stein festgehalten werden. Das ist jetzt nicht ganz einfach, aber ich hoffe, es ist so ein bisschen verstanden worden. Und wie lange dauert es, bis so ein Wald wieder steht? Was meint ihr? Wer hat eine Vorstellung? Forstmann unter uns? Wie lange dauert das? Richtig, 100 Jahre. Das kann ein bisschen länger dauern, das kann ein bisschen schneller mitgehen. Interessant ist jetzt, dass im Kreide, Jura-Kreide und hier im Tertiär, wir in der Fossilüberlieferung, in den Fossilien, praktisch den Wald haben, wie wir ihn heute haben. Tertiär, steckt ja das Wort Terz drin, 3, ist tatsächlich ein 3. Abschnitt in der Erdgeschichte. Wir haben die Sintflut, Sintflutjahr. Wir haben die Zeit nach der Sintflut, erstes nachsintflutliche Jahrhundert. Und dann ein weiterer Einschnitt, die Tage Peleks, als die Erde zerteilt wurde. Und wir haben eine Zerteilung der Erde gehabt, die Kontinentaldrift. Und zu dieser Zeit, als der Kontinentaldrift einsetzte, standen auch in unserer Gegend der Wald wieder. Und jetzt kann man sagen, ja, 100 Jahre braucht man. Also bis in die Tage Peleks kann man erwarten, dass Wald wieder da ist. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt diese Wiederbesiedlung aus dieser Sicht die Fossilien sehe oder sagen, ja, das Mesozoikum, das hat ja von 65 Millionen Jahre bis 365 Millionen Jahre gedauert. Ja. Und ich habe zu Hause selbst circa 70 Bäume, die alle versteinert vorkommen. Die sind alle noch modern. Hier habe ich letzte Woche gemacht. Auch die hier so ein bisschen kann man sich angucken. Zum Beispiel Parotia, ja, persisches Eisenholz. Oder hier, das ist der Urwelt-Mammutbaum, kann man sich hier vorne mal angucken. Das ist die Zaubernuss. Die Schirmtanne, die kommt heute nur noch in Japan mit vor. Die haben alle vor der Eiszeit in den Tagen Helix hier bei uns noch mitgestanden. Und wenn man die neben die Versteinerten daneben hält, etwa die Blätter, hier sind so einzelne Beispiele dabei, dann sieht man, die sind ja alle modern. Ja, die Versteinerten, die sind nicht mehr so farbig, ist klar, die Farbe ist weg, aber die Blattform ist absolut identisch. Ja, und da sind natürlich harte Schütze gegen eine Evolutionstheorie. Ja, also im Stein festgehalten ist in die Wiederbesiedlungsphasen hier ab dem Mesozoikum nach der Sintflut. Ja, die Kontinentaldrift haben wir dann auch tatsächlich gehabt. Es gab ja das Auseinanderreißen der Kontinente. Wenn man etwa sich Südamerika und Nordamerika anschaut, dann passt das ja in Afrika zusammen. Und es ist so, auch ein Beispiel zu nehmen, wenn ich mit dem Auto gegen die Wand fahre, wo bekomme ich Deformation? Vorne, nicht hinten. Wenn ich direkt vor der Wand stehe und lasse die Kupplung kommen, ja, geht der Motor aus. Und wenn man sich Amerika einmal anschaut, wo sind die Faltengebirge? Sie sind alle auf der Westseite, weil in dieser Richtung sich Amerika wegbewegt hat. Auch die Alpenkette, die heute so ruhig dasteht, ist in den Tagen Peleks aufgefaltet worden. Die Alpen sind kein geschaffenes Gebirge, Gott hat überhaupt keine Gebirge geschaffen, keine geschaffenen Gesteine, sondern es sind gewordene Steine. Psalm 104, als die Berge sich emporhoben und die Täler an ihrem Ort mitsenden. Ja, also auch hier in diese Zeit des Kontinentaldrifts gehört dann auch die Alpenaufwildung hinaus. In dieser Zeit gehören auch die Rocky Mountains, die Anden hinein. Und dann anschließend führt diese alpitische Faltung dann auch zu der Eiszeit. Auch da, ja.
Heißt es dann, dass in dem Fall nach der Sintflut eigentlich lauter Erdkatastrophen stattgefunden haben?
Es gab praktisch Nachfolgekatastrophen, richtig. Und es gab sogar eine relativ, das erste nachsintflutliche Jahrhundert kann als Einheit abgegrenzt werden, dann nochmal gegenüber diesen Tagen Peleks. Peleks wurde etwas über 200 Jahre alt, ich glaube 239 Jahre. Und da heißt es, in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Und diese Zerteilung der Erde hat es dann tatsächlich gegeben. Wobei auch interessant ist, dass die Evolutionisten sagen, hier vorne, das Paläozoikum, das hat ja ganz lange gedauert. Gegenüber hier zum Beispiel der Eiszeit. Die Eiszeit, die war ja vor 10.000 Jahren fertig. Aber die Wahrheit ist so, dass das Erdaltertum rasch abgelaufen worden ist. Und da, wo behauptet wird, es hat nicht viel Zeit gebraucht, also hier etwa die Eiszeit, die hat echt Zeit verbraucht. 200, 300, 400 Jahre. Und wir haben ja heute noch etwa Grönland, Reste der Vereisung, auch in den Alpen haben wir ja auch noch Reste der Vereisung. Und dieser Vulkanismus, der auch in diese Zeit der Alpenauffaltung hineingehört, steht in ganz enger Verbindung mit der Eiszeit. Denn bevor etwas als Eis herunterkommt, muss ich zunächst auch mal Energie liefern, um das Eis, können wir vielleicht nachher behandeln, um auch das Eis muss Wasser zunächst mal verdunsten, um dann als Niederschlag auch in Form von Eis herunter zu kommen. Ja, das hier zu dieser Übersicht. Das heißt, wir können also tatsächlich die Erdgeschichte einordnen, auch von der Bibel her, und uns über diese Dinge Gedanken machen. Hier nochmal eine Folie, wo wir Afrika und Südamerika sehen. Und wir sehen also auch hier, wie Südamerika genau hineinpasst und wie auch praktisch auf den gegenüberliegenden Seiten, heute tausende von Kilometern entfernt, im Grunde genommen die gleichen geologischen Substrate sind. Wir sind hier im sogenannten Westerwald. Ich lege hier nochmal eine Folie mit auf. Ich weiß jetzt nicht, wer sich da orientieren kann. Das ist ein Blockbild von einem Herrn 50 gezeichnet, in dem wir sehr einfühlsam sehen, Deutschland von oben. Ich lege jetzt mal hier nur diese rechte Seite auf, dann können wir uns schon eher orientieren. Hier wäre also der sogenannte Oberrheintalgraben Frankfurt. Und wir können also auch die Landschaft, in der wir heute sind, wirklich von der Bibel her in Verbindung setzen und sagen, welche Gesteine gehören in welche Zeit hinein. Wir sind ja hier im sogenannten Westerwald. Der Westerwald gehört zu dem rheinischen Schiefergebirge. Ich umfahre das hier gerade mit meinem Stift. Das rheinische Schiefergebirge sind Ablagerungen des Sintflutjahres. Wenn wir dann nach Süddeutschland gehen, hier zum Beispiel die Schwäbische Alb, das sind Ablagerungen, die in das erste nachsintflutliche Jahrhundert mit hineingehören. Auch die Dinosaurier gehören in diese Zeit mit hinein. Das wird auch ja eine Frage sein, die vielleicht nachher kommt. Jurassic Park, ich will jetzt nicht fragen, wer es gesehen hat, ich habe es nicht gesehen, aber das kommt hierher, Jurassic Park, Jura. Ja? Trias, Jura, Kreide, das war der Saurier Freude. Im Tertiär, da waren sie nicht mehr, kann man sich merken. Ja? Also, Trias, Jura, Kreide. Und jetzt, wenn wir das hier parallelisieren, dann bedeutet das, die Dinosaurier haben also auch nachsintflutlich noch gelebt. Und sie sind dann, als die Tertiärkatastrophen in Verbindung mit dem Kontinentaldrift kamen, sind sie entsprechend ausgestorben. Das hatte ökologische Gründe. Ja. Och. Ja, keine Entwicklung. Das sind eben manche ausgefallen. Ja, das waren ja Katastrophen. Ja, und also hier können wir diese Ablagerungen in Süddeutschland, das sind überwiegend Ablagerungen, die in das erste nachsintflutliche Jahrhundert hineingehören. Und dann kamen die Tage Peleks, als die Erde zerteilt wurde. Ich will das hier ganz kurz erklären, damit, wenn der ein oder andere nach Süddeutschland fährt, das einordnen kann. In dieser Zeit, als die Kontinente zerrissen, gab es auch hier eine Schwächezone, die sich durch ganz Europa mit durchzieht. Und ein Teil davon ist der Oberrheintalgraben. Dieser Oberrheintalgraben, der setzt sich hier unter dem Vogelsberg. Das ist das größte zusammenhängende Basaltgebiet Europas, größer wie der Ätna. Das weiß ich. Ich komme daher, aus dem Vogelsberg. Ja. Und setzt sich hier in der nordhessischen Senke fort und geht dann in den Leinegraben und geht bis nach Skandinavien mit hoch. Dieser Grabenbruch wurde angelegt in den Tagen Peleks, als die Erde zerrissen. Und der Oberrheintalgraben ist hier dort auch mehrere tausend Meter abgesackt. Und die Flachmeere oder Produkte dieser Flachmeere, die nachsintflutlich entstanden, die sind hier auch in den Oberrheintalgraben unter anderem abgeführt worden. Und wenn man aus dem Oberrheintalgraben rausfährt, auch hier etwa im Bereich Frankfurt, sowohl nach oder weiter unten Karlsruhe, sowohl nach Frankreich zu, als auch zur Tschechei hin, dann durchfährt man im Grunde genommen Trias, Jura, Kreide, diese verschiedenen Abschnitte, die dann entsprechend abgetragen worden sind. Das wird also hier angedeutet. Und in dieser Zeit, als dieser Grabenbruch angelegt wurde, gehört also auch die Alpenauffaltung mit hinein. Und in dieser Zeit gehört auch der tertiäre Vulkanismus hinein, eben in diesem dritten Abschnitt. Da ist also hier der Vogelsberg entstanden. hier unten der Kaiserstuhl, der schwäbische Vulkan, der Jusi für die Schwaber, ja, das gehört da dazu. Und auch hier der Westerwald. Ja, das ist also hier, ich umfahre das gerade, das wäre der Westerwald. Das ist auch Vulkangestein, wo also in den Tagen Pelex Ablagerungen der Sintflut von unten her durchschlagen worden sind und mehr oder weniger sich dann auch eine Decke gebildet hat. In diese Zeit gehört auch die Ablagerung der Braunkohle hinein, nicht zu verwechseln mit der Steinkohle. Gar nicht weit von hier habe ich also schon Braunkohle gesehen. Wenn wir jetzt Gummistiefel dabei hätten und noch länger zusammen wäre, könnte man dort mal hingehen. Und wir können also auch diese Landschaft erklären und einordnen, und es steht in Verbindung mit eben dem Handeln Gottes in und nach der Sintflut. Wie lange gab es Versteinerungen? Ja, irgendwann hört das wieder mit auf. Wir sind dann in den Tagen Abrahams, ja, da gibt es ja auch noch eine Versteinerung Lots Frau. Auch etwas, was wir ja im Grunde genommen nicht verstehen können, aber was ich glaube, ja, sie wurde wirklich durch das Eingreifen Gottes wurde sie zur Salzsäule. Ja. Und auch die Fossilien bestätigen den biblischen Bericht.